Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 14b und 15. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Unter diesen Worten, liebe Gemeinde, begrüße ich Sie ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Ganz besonders begrüßen möchte ich Herrn Thomas Kretz, der sich so spontan, quasi gestern, bereit erklärt hat, die Gottesdienste heute für uns zu übernehmen und mit uns gemeinsam zu feiern. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich. Folgendes ist für die Woche abzukündigen. Morgen um 15.30 Uhr trifft sich hier im Medenbach die CVJM-Krabbelgruppe. Um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis und um 20 Uhr der Kirchenchor. Am Mittwoch findet um 19.30 Uhr der Frauentreff statt. Am Donnerstag sind alle herzlich eingeladen um 19 Uhr zum Kirchspielgottesdienst mit Abendmahl, den Vikar Robin Jonas in Medenbach hier halten wird. Am Karfreitag um 9.30 Uhr findet der Gottesdienst in Breitscheid statt und um 11 Uhr hier in Medenbach mit Predikantin Claudia Hermanni. Herzliche Einladung zum Kirchspielgottesdienst um 6 Uhr am Ostersonntag in der Kirche in Breitscheid, den Pfarrer in Ruhe Friedrich Wilhelm Binek mit uns feiern wird. Die Kindergottesdienste in Breitscheid und Medenbach treffen sich am Ostersonntag ebenfalls jeweils um 11 Uhr. Am Ostermontag feiern wir dann einen Kirchspielgottesdienst um 10 Uhr hier in Medenbach, den Vikar Robin Jonas nochmal mit uns feiern wird. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für die Stiftung für das Leben erbeten und betrug 75 Euro. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die eigene Gemeinde. Nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Ja, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Ich freue mich, heute bei euch zu sein. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der dich in seiner Liebe und Treue stets begleitet. Amen.
Amen.
Wir wollen Gott anbeten mit den Worten des Psalm 118, das ist die Nummer 747 im Gesangsbuch. Ist der angezeigt oder noch der andere? Okay. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Der Rechte des Herrn, die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.
Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen.
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen!
Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Haus des Herrn seid.
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Wein bis an die Hörner des Altars.
Du bist mein Gott, und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Kommt, lasst uns diesen Herrn anbeten.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Herr, ich komme vor dich, um mich ganz zu öffnen. Ich lege alles ab, was mich belastet, und richte meinen Blick auf dich. Meine Sorgen, meine Ängste, meine Schuld und die Last meiner Fehler gebe ich in deine Hände. Erbarme dich über mich und nimm all das, was mich quält. Lass mich spüren, wie du für mich sorgst, wie du mich umhüllst mit deiner Liebe und Gnade. Und befreie mich von allem, was mich niederdrückt. Und lass Negatives seine Macht über mich und meine Gedanken verlieren. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns.
So spricht der Herr, dein Gott, zu dir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Wir hören jetzt die Schriftlesung.
Die heutige Schriftlesung steht in Philipper 2. Ich lese uns die Verse 5 bis 11. Die Erniedrigung und Erhöhung von Christus. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bezeugen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Selig sind, die Gottes Liebe begreifen und von dieser Liebe zunehmend ergriffen und folgenreich verändert werden. Liebe Gemeinde, wir haben heute Palmsonntag. Und dieser Tag trägt eine ganz eigene und auch widersprüchliche Stimmung in sich, die wir vielleicht nur dann wirklich einmal erfassen, wenn wir zurückschauen, was dieser Tag damals eigentlich bedeutete. In Jerusalem auf den Straßen liegt damals eine Erwartung, nämlich eine Mischung aus Hoffnung, aus politischer Sehnsucht und religiöser Aufladung. Viele Menschen verbanden mit Jesus die Vorstellung, jetzt kommt endlich einer, der uns von der äußeren Problematik, von all den Mächten der Fremdbestimmung befreien wird, der Ordnung schafft, der unser Leben wieder in die richtigen Bahnen hineinleitet. Sie legen Palmenzweige auf den Boden und sie rufen Hosianna, wie einem König. Und das Interessante ist, sie wissen gar nicht, wie recht sie haben. Denn sie wissen gar nicht, mit wem sie es dort eigentlich zu tun haben. Und genau in diese Spannung hinein spricht auch der Wochenvers aus Johannes 3, 14b bis 15. Der Menschensohn ist gekommen, um erhöht zu werden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Diese Aussage klingt zuerst wie so ein richtiger triumphaler Satz. Herrlichkeit, Majestät, Christus muss erhöht werden. Aber wie sah die Erhöhung damals wirklich aus? Christus ging ans Kreuz. Er wurde nicht äußerlich erhöht, sondern in die äußerste Erniedrigung hineingebracht. Und genau das ist das Geheimnis dieses Tages, dass wir erkennen, dass Gott eben nicht so handelt, wie wir es oft intuitiv uns vorstellen mögen. Wenn Paulus in Philipper 2, Vers 5 folgende schreibt, er, der in göttlicher Gestalt war, dann öffnet sich ein Horizont für uns, der weit über das hinausgeht, was die Menschen damals und heute in diesem Jesus gesehen haben. Sie sahen einen Menschen, einen ganz besonderen Menschen natürlich. Sie hörten seine Worte, sie hörten seiner Predigt zu, sie sahen Wunder. Und dennoch verstanden sie gar nicht, wer dort vor ihnen steht. Nämlich nicht irgendein Mensch, sondern der ewige Geist, Gott selbst, der fleischliche, menschliche Gestalt in diesem Jesus Christus angenommen hat. Vielleicht geht es uns manchmal selbst so. Wir haben so unsere Bilder von Gott. Wir haben unsere Vorstellungen von Jesus. Aber hier wird noch einmal deutlich gemacht, so sehr wie unsere Vorstellungen vielleicht schon in der Nähe des Evangeliums liegen und immer näher kommen, Gott ist unendlich größer, unendlich majestätischer, mächtiger, als wir ihn uns in unseren krassesten Vorstellungen vorstellen können. Er ist ganz anders, nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn, viel überwältigender. Wenn in Jesaja 6, Vers 5 heißt, und die Engel beten ihn an, indem sie ständig heilig, heilig, heilig ist der Gott rufen, dann ist das kein Auftrag für sie. Das müssen sie nicht tun, sie werden dazu nicht genötigt. Sie tun es, weil sie absolut überwältigt sind von diesem Gott, von diesem Wesen. Das bedeutet, Jesus ist mehr als eine religiöse Idee. Er ist der Herr. Und er steht über unserem Leben. Und das bedeutet, dass alle Bereiche deines und meines Lebens ihm offen sind. Er in sie hineinkommen möchte. Und dann führt der Apostel Paulus weiter. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Hier begegnet uns eine Bewegung, die unserem innersten Empfinden eigentlich zutiefst fremd ist. Denn wenn wir ehrlich sind, ist unser Leben doch überwiegend vom Festhalten bestimmt. Wir halten fest an Sicherheiten. Wir halten fest an dem Bild, was wir von uns haben. Wir halten fest an allem, wovon wir denken, dass es uns Halt und Sicherheit gibt. Und hier kommt der allmächtige Gott, dem die gesamte Welt gehört, und lässt los und gibt sich selbst hin. Und wir spüren hier eine Spannung, dass wir nämlich oft nicht loslassen können, weil wir Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. Gott selbst lässt los. Er gibt sich hin. Er sichert sich nicht ab. Er klammert sich nicht an das, was er selbst erschaffen hat, was ihm zusteht. Und dieses Loslassen, wie wir ja dann erkennen konnten, ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Kein Ausdruck von Schwäche, sondern tiefster Stärke. Darin wird sichtbar, was wir oft nicht begreifen, dass Gott nämlich anders ist, als wir ihn denken, dass seine Größe sich nicht im Festhalten zeigt, sondern im Loslassen, dass seine Macht nicht darin besteht, sich mit Gewalt durchzusetzen, sondern mit allumfassender, voraussetzungsloser Liebe. Das ist seine Macht. Paulus beschreibt weiter die Bewegung, die immer weiter nach unten geht. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Das ist mehr als nur ein theologischer Gedanke, das ist eine Wirklichkeit, die unser Verständnis von Gott grundlegend verändert. Könnten wir uns so Gott vorstellen? Wir müssen ja nur einmal die Marvel-Filme aus Hollywood gucken, ob es um Thor oder Odin oder wen auch sonst geht, wie dort Götter sich vorgestellt werden. Götter kommen doch nicht in einer Knechtsgestalt auf die Welt. Sie lassen sich doch nichts von den Menschen gefallen. Sie machen sich doch nicht so klein, dass sie das menschliche Leben selbst leben wollen, um uns nahe zu sein. Diese Götter sind erhaben, weit fern. Und der wahrhaftige, einzige und lebendige Gott kommt uns ganz nahe, im Gegensatz zu unseren Gottesbildern. Er bleibt nicht in der Distanz, fern im Himmel. Er kommt auch nicht mit einer goldenen Kutsche, mit einer Armee von Engeln bewaffnet auf diese Erde. Er kommt als kleines Kind in diese Welt hinein. Er lebt unser Leben, um uns ganz nahe zu sein und um uns zu zeigen, wie wichtig er ist und wie sehr er uns versteht in all unserer Unvollkommenheit, in all unseren Brüchen. Früher dachte ich so oft bei mir selbst, naja Gott, du hast gut reden, du hast ja das Problem nicht und dieses nicht, du bist ja fernab im Himmel. Ja, weit gefehlt. Gott kennt all unser Leid. Er hat es selbst durchlitten, aber blieb ohne Sünde. Er weiß, was Zweifel sind im Garten Gethsemane. Er weiß, wie sich Angst anfühlt. Er weiß, wie Ungerechtigkeit sich anfühlt, die wir erfahren, wenn wir nicht verstanden werden. Er kennt alles, jede Regung unseres Lebens. Und er ist uns ganz nahe gekommen, auf diese Erde, wurde Mensch wie wir, entäußerte sich selbst, um unser Leben mitzuleben, um uns ganz nahe zu sein. Das ist doch ein Bild von Gott, das überwältigend ist. Wie sieht unser Leben oft aus? Wir wollen uns selbst stabilisieren. Wir versuchen in allen Dingen die Kontrolle zu behalten. Es ist nichts gegen eine gesunde Fürsorge zu sagen, Gott hat uns einen Verstand gegeben. Aber welche Last legen wir oft auf uns, unser Leben und das anderer kontrollieren zu wollen? Unsere Gesundheit. Ja, es ist gut, wenn wir gesund leben. Es ist gut, wenn wir Sport treiben. Aber auch ein gesund lebender Mensch kann mit 30 Jahren einen Herzinfarkt bekommen und ist nicht mehr da. Wir haben nicht die Kontrolle. Und das ist eigentlich ein Befreiungsschlag. Denn wie viel Last legen wir auf uns, wenn wir alles kontrollieren müssten? Unsere Ehe, unsere Freundschaften, auf der Arbeit, unsere Gesundheit. Das wäre eine Last, unter der wir zerbrechen würden. Gott lädt uns ein, die Kontrolle ihm zu geben. Er ist der Herr. Er ist in dieses Leben hineingekommen und hat es gelebt. Und er lädt uns ein, alles ihm anzuvertrauen. Alles. Nicht nur das, was wir in den schönen, sauberen Räumen unseres Lebenshauses haben, die wir gerne öffnen und zeigen, sondern die ganz dunklen, die dreckigen, wo all das Ätzende drin ist, wo wir uns selbst nicht rantrauen, wo wir den Schlüssel verstecken, wo wir uns schämen, dass so etwas in unserem Leben da ist. Da will er hineinkommen, mit seinem Licht der Liebe, mit seiner Heilung. Wir müssen Gott nichts erklären. Er sieht alles. Und das nicht als Drohung verstanden, sondern zutiefst seelsorglich. Wenn wir es im Bilde vergleichen wollen, dein Lebensbuch liegt offen vor ihm. Von deiner Geburt an bis zu der Minute, wo er dich heimruft. Alles ist aufgelistet. Und es widert ihn nicht an. Er ist nicht enttäuscht, sondern er kennt dich und seine Liebe umfasst all dein Leben, von deiner Geburt bis zu deinem Ende, all dein Versagen, all deine Zielsetzungen, die du nie durchgehalten hast, deine Inkonsequenzen, deine schlechten Gedanken, deine dreckigen Gedanken. Alles ist dort und Gott umschließt es mit seiner Liebe. Er hält dich in seiner Hand und er trägt dich durch. Und wenn wir das einmal verstehen, dann darf die Last der Kontrolle abfallen. Auch die Last der Fremdbestimmung. Wie oft sind wir bestimmt von den Erwartungen anderer Menschen? Wie oft spielen wir unendlich viele Rollen? In der Familie eine andere, auf dem Arbeitsplatz diese, bei unseren Freunden jene. Überall tragen wir Masken. Und warum? Weil wir Angst haben, loszulassen. Weil wir Angst haben, wenn uns jemand erkennen könnte, wie wir wirklich sind, dass er uns fallen lässt, dass uns Liebe entzogen wird, Anerkennung, Wertschätzung. Und was ist es für eine Kraft, im Hamsterrad ständig nach vorne rennen zu müssen. All die Kraft aufzuwenden, bloß nicht die Maske abzusetzen. Aus der Rolle herauszugleiten und einfach mal authentisch und echt zu sein. Und dann zu erkennen, wenn es jeder wäre, wie befreiend es ist, dass wir nämlich alles unvollkommene Menschen sind. Brüche in uns tragen. Zu dem geworden sind, was wir in unserem Leben erfahren haben, ob durch unsere Erziehung, durch die Fehler anderer, durch Genetik, durch Umstände, in die wir hineingeboren wurden. Alles das haftet an uns. Aber all das hindert Gott nicht, uns zu lieben, in unser Leben hineinzutreten und es zu einem guten Ende zu führen. Vielleicht nicht innerweltlich, dass hier schon alles gelöst wird, aber in der Hinsicht, dass das Leid niemals das letzte Wort haben wird, Seine Liebe trägt dich, nicht dein Versagen, nicht das Leid. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Bei diesem Wort Gehorsam müssen wir etwas aufpassen. Denn was verbinden wir mit Gehorsam, wenn wir zurück an unsere Kindheit denken? Ja, mit Druck, mit Zwang. Benimm dich, auch wenn du keine Lust dazu hast. Halt dich an das, was man dir sagt, sonst gibt's Probleme. Gehorsam ist eigentlich nichts Schönes gewesen für uns als Kinder, denn wir wollten eigentlich so leben, wie wir es uns vorgestellt haben. Gehorsam bei Jesus ist nicht ein Weg, der ihm fremd und zuwider war, sondern Gehorsam ist Ausdruck seiner liebevollen Hingebung. Es ist nicht so, dass Gott seinen Sohn auffordert, geh mal ans Kreuz, weil ich das nicht möchte, mach du's. Sondern der Apostel Paulus sagt ja in 2. Korinther 5,19, Gott war doch selbst in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Jesus ist nicht der sympathischere Teil der Gottheit, der Gott versöhnen musste durch sein Kreuz, sondern in Jesus kommt dieser liebende Gott in diese Welt und hebt die Trennung auf. Was ist die Trennung? Dass wir Gott nicht kennen, dass wir nicht wissen, wie er ist, dass wir seine Liebe nicht kennen, die Liebe, die die einzige Macht hat, uns zu überwinden im positiven Sinne und uns in die Gemeinschaft mit ihm zurückzuführen, die die Bibel Glauben nennt. Und das hat er am Kreuz gezeigt. Das Kreuz war auf der einen Seite der brutalste Akt, den Menschen tun konnten. Und gleichzeitig geht Gott in diese Dunkelheit hinein und macht aus dem Kreuzesgeschehen ein Heilsgeschehen, indem er nämlich deutlich macht, selbst wenn ihr mich verspottet, selbst wenn ihr mich anspuckt, selbst wenn ihr euren Hass an meinem Rücken auslasst und mich ans Kreuz schlagt, ihr könnt es niemals verhindern, dass ich euch gleichbleibend liebe. Es kostet Gott keine Kraft zu lieben, denn es ist sein Wesen. Er muss Liebe nicht aus sich herauspressen. Es ist sein tiefstes Wesen zu lieben. Er kam in diese Welt, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das Kreuz ist nicht der Punkt, an dem Gottes Liebe erst entsteht, sondern es ist der Ausdruck, der größtmögliche Ausdruck seiner ewigen Liebe. Wie es in Johannes 15, Vers 13 so schön heißt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und Gott nennt seine Feinde Freunde. Denn die Liebe Gottes gilt nicht erst den Christen, sie gilt einer feindlich gesinnten Welt. Vom Kreuz ruft er herab, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, wen sie vor sich haben und was sie hier tun. Jesus' Gehorsam ist Hingabe aus Liebe. Und das in dem Wissen, was ihn da erwarten wird. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit in den Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Hier geschieht die große Wende. Das Kreuz ist nicht das Ende des Lebens Jesu. Die Feinde haben gedacht, hier ist er gescheitert. Die dämonische Welt mag gedacht haben, jetzt ist er verloren. Aber er ist der Sieger. Er hat auf dem Kreuz das geschafft, was uns Heil bringt, nämlich die Liebe Gottes so eindrücklich zu zeigen, dass die letzten Zweifel in uns überwunden werden, dass diese Liebe uns zu ihm zieht. Und der Hebräerbrief drückt es in Kapitel 12, Vers 2 so eindrücklich aus. Warum tat er das? Um der vor ihm liegende Freude willen.
Was war denn die Freude Jesu, die ihn diesen Weg gehen ließ? Dass du die Liebe Gottes erkennst, dass du erkennst, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Die Freude über dich selbst als sein geliebtes Geschöpf brachte ihn dazu, diesen Weg zu gehen, aus dem Himmel zu kommen, Mensch zu werden und bis ans Kreuz zu gehen. Eindrücklicher kann man Liebe nicht offenbaren. Und eindrücklicher kann man auch deinen Wert dir nicht offenbaren. Du bist wertvoller als ein Lottogewinn. Du bist wertvoller als ein LKW voll Gold. Du bist so wertvoll, dass Gott sich gibt. Ist dir diese Würde bewusst, dieser Wert? Wir würden sofort sagen, nein. Wir können uns ja selbst oft nicht leiden, sind enttäuscht von uns, von unseren Erwartungen, die wir an uns selbst setzen und die wir oft nicht einhalten. Dann gehen wir hart mit uns um, lieblos, gerade auch bei Schuld. Dann verdammen wir uns, dann fühlen wir uns dreckig, dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Ich denke, wenn wir eine Sekunde uns mit der Liebe Gottes, mit seinen Augen einmal sehen könnten, dann wären alle deine Minderwertigkeitskomplexe, deine Zweifel, auch deine Zweifel gegenüber Gott für alle Ewigkeit weg. So sehr liebt er dich. Und sein größter Wunsch ist, dass du diese Liebe begreifst, damit sie dich ergreifen kann. Das ist kein einmaliger Prozess, auch wenn unser Glaubensanfang einmalig war. Aber es geht weiter. Und es geht nun nicht darum, dass du dich für diesen Gott verausgabst, sondern dass du alles daran setzt, tiefer in diese Liebe zu wachsen. Immer mehr dich von seiner Liebe her zu verstehen, sie anzunehmen, nicht darauf zu schauen, was dein Ehepartner, was dein Arbeitskollege, was du über dich selbst denkst, sondern das, was Gott über dich denkt, damit du immer freier wirst, immer gelöster, immer authentischer leben kannst. Mit unserer Bekehrung beginnt der Weg erst, der Weg in die Nachfolge. Und die Nachfolge bedeutet nicht, du musst für Gott jetzt etwas leisten, sondern Nachfolge heißt, tu es wie Jesus. Woraus zog er seine Kraft? Aus Eigenanstrengung, weil er sich Pläne gemacht hat? Er zog die Kraft einzig und allein aus der Gemeinschaft mit seinem Vater, aus der Liebe. Er ging in die Einöde, um sich der Liebe seines Vaters immer wieder neu bewusst zu werden. Und dann trieb ihn diese Liebe dorthin, wo er zu diesem Zeitpunkt sein sollte, was der Vater für ihn vorbereitet hat. Wie oft verwechseln wir Christsein mit frommem Druck, noch mehr arbeiten neben all den Erwartungen des täglichen Lebens, noch mehr leisten müssen, noch mehr schlechtes Gewissen. Nein, Christsein ist Freiheit, weil es nämlich nicht um deine Leistung geht, sondern es geht um die Liebe Gottes. Er will dich überschütten mit seiner Liebe und diese Liebe will dich verändern. Es ist wie in einer Liebesbeziehung. Wenn du geliebt wirst von deinem Gegenüber, dann ist es doch kein Kraftaufwand für dich, Blumen zu kaufen. Das kommt aus deinem Herzen heraus. Die Liebe bewegt dich und du freust dich daran. Deswegen ist es so wichtig, dass wir all unseren frommen Krampf ablegen, Druck abbauen, dass wir nicht meinen, wir müssten für Gott leben, sondern Christus will in uns leben. Er will in uns Gestalt annehmen. Es geht darum, seine Liebe mehr zu erkennen, ihn einzubeziehen in mein Leben, in meine Entscheidungen, in alles, was mich belastet, ihm alles anvertrauen. Nicht schön formuliert, sondern wahrhaftig. alles, was in uns vorgeht, bis hin zum Hass und Wut gegenüber Gott selbst. Haben wir uns mal gefragt, warum so manche Psalmen in der Bibel stehen? Psalm 13, 88, 109. Wenn wir die lesen, bekommen wir einen Schreck, wie wahrhaftig Menschen vor Gott werden. Dass sie beten, bestrafe seine Frau, lass sie zur Witwe werden, seine Kinder sollen Waisen werden. Brutal und dennoch so wichtig, dass sie in der Bibel stehen. Denn Gott lädt uns damit ein, wirklich wahrhaftig zu sein, alles mit ihm zu teilen. Er sieht es doch sowieso längst und er lädt dich ein, es bei ihm abzuladen. Was bedeutet all das, was wir in Philipper 2, die Verse 6 bis 11 gehört haben? Es darf uns sagen, dass Christus der Herr ist. Wir dürfen loslassen. Wir müssen nicht mehr getrieben sein. Wir dürfen wie er alles loslassen, uns entäußern in dem Wissen, dass der Vater uns liebt, dass Christus uns liebt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Nicht mehr sich fremd bestimmen lassen, sondern loslassen und sich einzig und allein von der Liebe Gottes verändern zu lassen. In dieser Gemeinschaft finden wir alles, was wirklich wichtig ist und was wir in dieser Welt nicht finden. Wir finden hier viele schöne Dinge, die alles Gaben und Geschenke unseres Gottes sind und die wir auch genießen dürfen. Aber wir finden allein in Gott eine Annahme, die bedingungslos und voraussetzungslos ist. Eine Annahme, die nicht von deinem Verhalten und von deinen Fehlern beeinflusst wird. In ihm finden wir einen Frieden, der nicht abhängig ist von äußeren Umständen, der wie ein Fähnchen im Wind ist, je nachdem, was gerade in unserem Leben passiert. In ihm finden wir das Fundament, wo wir uns geliebt wissen und geliebt fühlen dürfen. In ihm haben wir einen Gott, der mit uns geht, durch das Leid hindurch, der uns trägt, der uns hält, der nicht immer so handelt, wie wir es uns gerne wünschen, aber der dennoch versprochen hat, ich helfe dir. Ich lasse dich nicht los. Teuer erkauft bist du. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Das bedeutet nicht, dass alle unsere Fragen auf dieser Welt gelöst werden. Es bedeutet auch nicht, dass an Christen das Leid vor der Tür Halt machen würde. Alles, was in dieser Welt geschieht, kann auch uns treffen. Aber wir haben einen Gott, der mitgeht, der uns trägt, der uns dann, wenn wir es nötig haben, das Manna geben wird. Wie oft habe ich früher gedacht, wenn die Erzählung im Alten Testament von den Israeliten hieß, wo sie das Manna, das vom Himmel kam, sammeln wollten und aufbewahren wollten, Gott es verderben ließ. Wie gemein. Das Gegenteil ist der Fall. Was macht Gott damit deutlich? Heute, lebe im Heute. Heute bekommst du das Manna. Du musst es nicht sparen für morgen. Morgen ist ein neuer Tag. Da bin ich wieder da. Und genauso sagt es Jesus in Matthäus 6, 25 bis 34. Kümmert euch doch nicht um den morgigen Tag. Zersorgt euch nicht. Heute lebt. Euer Vater weiß, was ihr bedürft. Und wenn es dran ist, dann bekommt ihr es. Wir müssen nicht jetzt schon dafür beten, Herr, schenkt mir die Kraft und dass ich mich nicht fürchte, wenn ich einmal sterbe. Sondern dann, wenn es dran ist, wird Gott sich zeigen. Er hat versprochen, uns zu helfen, uns durchzutragen, diesen Tag zu genießen, seine Gemeinschaft zu genießen, das Leben mit ihm. Amen.
Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten. Lieber Jesus Christus, du bist den Weg der Hingabe gegangen. Du hast nicht festgehalten, sondern dich uns zugewandt, bis in die Tiefe unseres Lebens hinein. Du bist den Weg nach unten gegangen, hast unsere Wirklichkeit geteilt, unser Ringen, unsere Begrenztheit, unsere Not, sogar unseren Tod. Und so kommen wir zu dir mit dem, was uns bewegt, mit dem, was uns trägt und auch mit dem, was uns schwerfällt und uns innerlich unruhig macht. Wir bitten dich für alle, die unter Druck stehen, die das Gefühl haben, bestehen zu müssen, die sich selbst antreiben oder von anderen sich antreiben lassen und nicht wirklich zur Ruhe kommen. Für die, die sich vergleichen, die sich nicht genügen, die sich innerlich festhalten müssen, weil sie Angst haben zu fallen und sich zu verlieren. Schenke ihnen Augenblicke des Aufatmens, öffne ihnen Räume der Ruhe und lass sie erfahren, dass sie sich nicht selbst tragen müssen, sich nicht selbst sichern müssen, sondern sich in deiner Liebe fallen lassen dürfen. Wir bitten dich für die, die schwach sind, krank, erschöpft oder verzweifelt, für alle, die an Grenzen kommen, äußerlich oder innerlich, für die, die müde geworden sind, die keinen Ausweg sehen, die sich alleine fühlen in dem, was sie tragen. Wir bitten dich für die, die Verantwortung tragen in ihren Familien, in ihrer Arbeit, in der Gemeinde oder in der Gesellschaft. Wir bitten dich für deine Kirche, für alle, die deinen Namen bekennen, dass wir dich nicht nur mit Worten ehren, sondern dich wirklich erkennen, in deinem Wesen, in deiner Liebe, in deinem Weg der Hingabe. Und wir bitten dich für uns selbst. Du kennst unser Herz, unsere Gedanken, unsere Sorgen und unsere Sehnsüchte. Du weißt, wo wir festhalten und klammern, wo wir uns schützen durch Kontrolle, wo wir uns nicht wirklich fallen lassen und öffnen können. Lehre uns, dir zu vertrauen. Führe uns aus dem inneren Getriebensein in dein Getragenwerden. Schenke uns den Mut, loszulassen, wo wir uns selbst festhalten. Und öffne uns für deine liebende Gegenwart jeden Tag die Augen. Wir wollen gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr Jesus Christus, der nicht festgehalten hat, sondern sich hingegeben hat, der den Weg nach unten gegangen ist und den Gott erhöht hat, der sei dir nahe auf allen deinen Wegen. Er begleite dich in dem, was vor dir liegt, in dem, was dich fordert und auch in dem, was dich innerlich bewegt. Er nehme dir das, was dich festhält und eng macht, und schenke dir das, was dich befreit. Erlöse, was dich bindet, und stärke dich dort, wo du schwach bist. Ertrage dich dort, wo du nicht mehr tragen kannst, und ergebe dir seine Ruhe, wo dein Herz unruhig ist. So segne und behüte dich dieser Gott. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten, und er schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.
Amen, Amen, Amen.